Kapitel 1. Beinahe 8 Uhr morgens, Bordzeit. In Don Jaraduas Quartier war es fast völlig dunkel. Er lag seit einer Weile wach, hatte sich aber bisher nicht überwinden können, aufzustehen. Im Traum und nun auch in Gedanken war er wieder in Lahost und in der Eisfestung bei Gmilad gewesen. Er hatte die Apu angreifen sehen, hatte die Havarie der Stadt erlebt, wie das Raumschiff ohne Warnung auf die Eisburg gefeuert hatte. Feuer, Rauchsäulen, Chaos, Schreie, Stadt, Burg, Tod. Mit schweißnasser Stirn und rasendem Herzen war er hochgeschreckt, doch der üble, wirre Traum aus Versatzstücken der Realität hatte sich nicht abschütteln lassen. Jaradua hatte ihn durch die schmale Furt aus dem Land des Schlafes ins wache Leben geschleppt. Vor seinem geistigen Auge vollführten die Bilder seines Versagens einen endlosen Totentanz, und immer wieder Synpferthos und sein unscheinbar aussehendes Raumschiff, wie es zum Todesboten wurde. Tote unter der unbeteiligten Bevölkerung? Bestimmt. Wie viele? Er würde es nicht erfahren. Er würde nie wissen, wie viele Wesen in Lahost gestorben waren. Aber von den jüngsten Toten wusste er. Siad Tan, die oxtornische Kosmopsychologin, direkt vor Jaraduas Augen von Fertosch ermordet. Die kairanischen Indexbewahrer, gestorben von eigener Hand, weil Jaradua sie nicht vor Fertosch hatte schützen können. Sie hatten sich auf ihn verlassen. Sie waren tot. Ein Rascheln und ein Schnalzen ertönte. Jaradua drehte den Kopf, so daß er Phylaks schwarze Silhouette sehen konnte. Der Okrill wälzte sich in unruhigem Schlaf, ein Schatten in der Ecke des Zimmers, das nun sein provisorisches Heim war. Nur 3 der 8 Beine waren zu erkennen. Die Spitze der 9 Meter langen Zunge schoss in unvorhersehbaren Abständen aus dem Maul heraus, eine Armeslänge, selten mehr, dann schnellte sie zurück und verursachte das Geräusch, das Jaradua wahrgenommen hatte. Phylaks war eine ständige, lebende, atmende Erinnerung an sein Versagen. Jaradua hätte gut darauf verzichten können, den Okrill bei sich zu haben, doch nur er konnte das Tier beruhigen, seit dessen Herrin gestorben war. Don Jaradua hatte zunächst versucht, Phylaks auf der zoologischen Abteilung der Ras Chubai unterzubringen. Das jedoch hatte mit einem zerstörten Labor und einem verletzten Großtierspezialisten geendet. Den Wissenschaftlern fielen nur 2 Möglichkeiten ein, der Lage Herr zu werden: Phylaks in ein künstliches Koma zu legen oder bis zur Rückkehr in die Milchstraße mittels eines Suspensionsalkovens im Tiefschlaf zu lassen. Beides ließ Jaradua nicht zu. Er wusste um die enge Bindung zwischen Okrills und den Oxtornern, die miteinander durch Bande der Treue verbunden waren, die selbst die zwischenterranischen Hunden und ihren Herrchen übertrafen. Mit Siad Tans Tod hatte Phylaks seinen Fixstern und Leuchtturm verloren, den Mittelpunkt seiner Existenz. Das Tier wusste nicht, wie es seine Trauer und Verzweiflung beherrschen sollte. Es schlafen zu legen oder vorübergehend aufzulösen, würde seine Qual nicht beenden, sondern nur in die Zukunft hinausschieben. Hinzu kam: Jaradua wusste aus eigener Erfahrung, dass das Bewusstsein während der Suspension träumte, ohne Körper, ohne stoffliches Gehirn. Es würde mindestens einige Monate, womöglich Jahre dauern, bis die Ras in die Milchstraße zurückkehrte. Er wollte, nein, er konnte Phylaks nicht zu einem jahrewährenden Albtraum verurteilen. Eine kurze Tonfolge verkündete den Eingang einer Nachricht, gedämpft, dennoch laut genug, um Phylaks aus dem Schlaf zu reißen. Ansatzlos und panisch sprang der Okrill das einzige Ziel an, das er erkennen konnte: Jaradua. Der kämpfte gegen den Impuls, vor Angst aufzubrüllen, als das gut 1 Meter lange und 200 Kilogramm schwere Tier auf einmal über ihm stand. 4 Beine rechts, 4 Beine links seines Körpers, der krötenhafte Kopf nur Zentimeter vor Jaraduas Nase. Phylaks hechelte wie in Todesangst, ein Gefühl, das Jaradua teilte. Die Zunge des Okrills war stark genug, um ihm beim Hervorschnellen den Hals samt Genick zu zerquetschen. Überdies konnte das Tier damit tödliche Stromschläge verteilen. Jaradua lag reglos da, wagte nicht einmal zu atmen. Meine verdammte Gutmütigkeit, dachte er bitter, keine gute Tat bleibt ungestraft. Keine besonders produktive Überlegung, aber Selbstvorwürfe waren besser als Panik. Zumindest war es ein bewusster, gesteuerter Gedanke. Darauf konnte man aufbauen. Immerhin hatte Yaradua das Tier aus einem guten Grund zu sich genommen. Als Metabolist konnte er mit seiner Paragabe auf den Stoffwechsel anderer Lebewesen einwirken und deren Hormonhaushalt beeinflussen. So konnte er, in begrenztem Ausmaß, ihre körperlichen Empfindungen und sogar ihre Gefühle steuern. Er dachte sich in Phylax hinein, spürte den fremdartigen Körper, die Stresshormone, die in viel zu hoher Konzentration in der Blutbahn des Okrils schwammen, das rasende Herz. Yaradua zwang sich, langsam zu atmen, mäßigte zunächst seinen eigenen Herzschlag. Er nahm diese Ruhe, nutzte sie, übertrug sie auf den Okrill. Es wirkte. Yaradua regte die Ausschüttung eines Hormons an, das Wohlbefinden und Sicherheit signalisierte. Phylax' Atemfrequenz reduzierte sich. Der Mund öffnete sich zwar, die gefährliche Zunge zischelte hervor, doch sie wickelte sich weder um Yaraduas Hals noch röstete sie ihn mit einem Stromschlag, der Stahl hätte schmelzen können. Phylax hatte seine Panikattacke überwunden und schlabberte hingebungsvoll das Gesicht seines Gastgebers ab. Yaradua zog den Mund schief, die Lippen fest aufeinandergepresst. Mit aller Kraft gelang es ihm, Phylax auf die Seite und aus dem Bett zu kippen. Mit dem Ärmel wischte er sich etwa einen Drittel Liter Okrillspeichel von den Wangen. Dann las er die Nachricht, die das ganze Desaster ausgelöst hatte. Sein Puls zog wieder an. Perry Rodan hatte ihn zu sich bestellt.